Wie bequem wäre es, keine eigenen Produkte designen zu müssen, sondern einfach Produkte im deutschen Großhandel zu kaufen und die auf Amazon weiter zu verkaufen? Das ist Retail Arbitrage. Heute unterhalte ich mich mit jemandem, der das sehr erfolgreich macht und nach nur anderthalb Jahren schon in den Millionen Umsätzen damit ist, aber jetzt trotzdem plant, Private Label zu starten. Wie er es bisher gemacht hat und warum er die Änderung plant, das erzählt uns Marc selber hier im Podcast. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode. Ganz herzliches Hallo auch an meinen Gast heute, den Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, grüß dich. Ja, mir geht's super. Ich bin froh, da zu sein und freue mich auf den Podcast.
Das ist schon mal ein guter Start, würde ich sagen. Und stell dich doch gleich mal vor, wer du bist und was du eigentlich so machst.
Genau, also ich bin Marc, 26 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man sehen will. Ich mache Amazon seit knapp anderthalb Jahren. Habe vorher zweimal schon eine Reselling-Erfahrung gehabt, aber vor anderthalb Jahren habe ich den Entschluss gefasst, das Ganze ernsthaft anzugehen, auf Amazon durchzustarten und ja, verkaufe seitdem aktiv Handelsware, aber auch andere Produkte aus dem Deal-Bereich, also komplett Markenware und versuche seitdem immer stärker zu wachsen.
Schön. Wir hatten uns ja in Berlin getroffen.
Ja.
Auf dem Event von Fulfillment.
Nee, AMC Hacking
war das. AMC Hacking. War es auf dem AMC Hacking Event. Okay. War genau. In ein paar Tagen so viel Gesichter. Und genau, ich fand deine Story ganz cool, weil eben du machst Handelsware, du machst es seit Kurzem und es funktioniert super, du hast krasses Wachstum. Das wollte ich mal hören, wie du es genau gemacht hast. Ja. Aus Deutschland einkaufen und dann noch mit, ich glaube, das ist auch noch mit einem so testmäßig mit einem recht überschaubaren Budget gestartet. So zwei Sachen, die für viele irgendwie eine super Hürde eigentlich sind. Manche sagen, man kann sowieso nicht mehr mit wenig Geld starten auf Amazon und deswegen wollte ich mal hören, wie du das Ganze eigentlich angestellt hast. Erzähl überhaupt mal, war das deine erste Selbstständigkeit oder hast du vorher schon was anderes probiert gemacht?
Genau, also ich hatte vorher schon andere Selbstständigkeiten, die liefen aber immer neben dem Studium. Da ging es darum, sich ein paar hundert oder ein, 2000 Euro im Monat dazu zu verdienen, dass man als Student über die Runden kommt.
Da habe ich was hast du da gemacht? Irgendwas, was du schon was du jetzt brauchen konntest?
Ja, durchaus. Also das war dieses ganz klassische eBay-Reselling.
Aha.
Online günstig Sachen einzukaufen oder gebraucht Sachen von Kleinanzeigen einzukaufen, die dann teurer zu verkaufen. Das allerdings relativ low level. Und dann stand vor zwei Jahren die Entscheidung nach Abschluss meines BWL-Studiums, soll ich jetzt mir ganz normal einen Job suchen oder probiere ich es wirklich mit dem Traum der Selbstständigkeit zu erfüllen? Da habe ich dann gesagt, ich mache jetzt Amazon einigermaßen ernsthaft und bin mit 20.000 Euro gestartet. Das Geld habe ich mir in meiner Studienzeit so zusammengespart. Und habe alles eigentlich auf eine Karte gesetzt.
Und deine Anfänge zu Amazon, also hattest du dort schon so Handelsware von deiner eBay-Zeit oder hast du da komplett neu angefangen?
Nee, da habe ich komplett neu angefangen. Mhm. Die Handelsware, das war größtenteils auch Gebrauchtware, die habe ich abverkauft. Das war auch nicht so viel. Und für Amazon habe ich dann komplett Neuware eingekauft. Das muss man sich ganz praktisch vorstellen. Beim Mediamarkt gab es günstig Drucker zu kaufen oder Gaming-Kopfhörer. Die habe ich für 50 Euro eingekauft und auf Amazon für 100 verkauft. Ganz grob gesagt. Und
ja. Das ist ja an sich schon mal krass, weil ich meine, im Mediamarkt hat den Ruf, eine Apotheke zu sein. Also die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller von vor zwei Jahren so ungefähr. Also mein persönlicher Eindruck, nichts gegen Mediamarkt. Offenbar ist es nicht so. Offenbar gibt es auch Hammerangebote, die Amazon so weit unterbieten, dass man was dran verdienen kann. Wie hast du das aufgespürt?
Ja, richtig. Das ist absolut so, dass 99% der Angebote in den Online-Shops, also sei es jetzt Mediamarkt oder irgendein anderer Shop, die sind absolut unattraktiv. Aber es gibt immer wieder gute Angebote, zeitlich begrenzt, die dann sehr stark rabattiert sein können. Und wenn dann auch noch der Preis auf Amazon relativ hoch ist oder stabil ist, kann man diese einkaufen. Die hat man anfangs ganz klassisch aufgespürt, indem man natürlich viel Zeit gesucht hat, also eine lange Zeit gesucht hat, in die Shops reingegangen ist und das manuell verglichen hat. Idealo, MyDeals, Geizhals sind aber auch andere Plattformen, die man nutzen kann, um für den Anfang gute Deals zu finden. Und so bin ich dann da reingekommen. Und mit der Zeit hat man sich immer weiterentwickelt, hat neue Sachen ausprobiert, neue Strategien, so dass ich das Ganze mittlerweile Vollzeit mache, seit anderthalb
Jahren. Cool. Ja. Also klingt auch sehr bekannt für mich, die Story, weil so habe ich vor über 20 Jahren auch damit angefangen. So bin ich auch auf Amazon gekommen, auch erst mit eBay, mit Gebrauchtware und dann das Ganze auf Amazon ausgelagert. Aber schön zu hören, dass es sogar heute noch so klappt. Früher war es halt einfach anders. Da wussten die Leute teilweise nicht, was sie verkaufen oder die Plattformen waren so weit auseinander. Es gab Leute, die haben nur eBay gekannt, Leute, die haben nur Amazon gekannt. Ja. Was schön, dass es noch immer so ist. Jetzt, also ich habe schon mal rausgehört, du guckst online. Ich kenne so aus Amerika so die Videos von so Retail-Arbitrage-Leuten, die fahren kilometerweit von Walmart zu Walmart und hauen sich den Kofferraum mit Schnäppchen voll. Das machst du nicht.
Nee, das mache ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Ja. Vielleicht ein einziges Produkt von 500 war mal aus dem Offline-Store. Ich bestelle ganz normal aus Online-Shops. Darüber generiere ich 50% mittlerweile meines Umsatzes. In der Vergangenheit war es, also am Anfang war es 100, dann 90, dann 80%. Und zu diesem Online-Arbitrage, zu diesem Geschäft, ich kaufe geringe Einheiten bei Mediamarkt oder bei Saturn oder in anderen Online-Shops, ist in diesen anderthalb Jahren auch immer mehr Handelsware reingekommen, also ganz klassisches Großhandelsgeschäft, sodass ich mittlerweile 50-50 von meinem Umsatz aus diesen zwei Kategorien erwirtschafte.
Also weil, wenn ich jetzt in Mediamarkt selber reingehe, dann wäre es für mich recht logisch, ich gucke vielleicht am Anfang mal in diese Krabbelkisten, wo die dicken roten Preisschilder dran sind mit so Aktionsware. Und dann gehe ich vielleicht in die Abteilung, wo die Drucker stehen und gucke auch da, ob da irgendwas krass reduziert ist. Wie machst du es denn online auf Idealo? Oder wie fängst du denn da überhaupt an bei der massiven Auswahl?
Genau, also früher hat man das auf jeden Fall so gemacht bei Mediamarkt, wie du es gesagt hast. Ich habe es nie groß gemacht, da habe ich da wenig Erfahrung. Mhm. Aber hinsichtlich Idealo gibt es auch diesen Bereich, dieser digitalen Grabbelkiste.
Aha.
Das ist die Schnäppchenkategorie oder die Deals-Kategorie. Cool. Wenn man auf die Idealo-Startseite geht, findet man die auch direkt. Mhm. So mit so einem Rabattfeld, gekennzeichnet Schnäppchen heißt das. Darüber findet man viele Deals, aber nur ganz wenige von diesen Angeboten, die man sieht. Sagen wir, da sind 500 Angebote, vielleicht 2, 3, 4 Stück davon sind wirklich dann letztendlich profitabel für Amazon, dass man sagt, hey, die kaufe ich.
Das heißt, da fängt dann die Laufarbeit für dich an und du guckst auf den Seiten, was die Preisunterschiede sind, oder?
Genau, so kann man es machen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt zig, super viele Möglichkeiten, wie man es macht. Das ist eine Möglichkeit, die habe ich lange gemacht, die mache ich teilweise auch noch und die funktioniert auch nach wie vor, ja.
Und wie viele Einheiten müssen davon verfügbar sein, dass du sagst, das lohnt sich jetzt zu bestellen und auf Amazon zu listen?
Ich habe da ziemlich genaue Kriterien, was ich suche. Also es macht natürlich rein zeitlich und auch vom Gewinn keinen Sinn, Produkte für 10 Euro einzukaufen, wenn ich die nur 2 oder 3 Mal einkaufen kann. Da verdient man ja sich vielleicht letztendlich dann 5 Euro insgesamt mit. Das lohnt sich nicht. Aber selbst wenn nur eine Einheit bestellbar ist und das eine teure Kamera ist für 1.000 Euro oder 2.000 Euro, man da 100, 200, vielleicht auch 400 Euro netto Gewinn mitmachen kann, dann bestelle ich auch eine Einheit. Aber sonst probiere ich schon immer mindestens einen Warenkorb insgesamt Bestellwert von mindestens 200 Euro zu haben. Sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht.
Ja, okay. Hört sich so an, als ob es halt viele kleine Deals sind, die du machst, um auf deinen Umsatz zu kommen. Was hast du gesagt, mit wie viel Kapital hast du gestartet?
Ich habe mit 20.000 Euro damals gestartet. Mhm. An sich alles, was ich hatte.
Ja.
Genau.
Gut, weil du schon Vertrauen hattest von dieser eBay-Zeit, dass du weißt, was du machst, dass du mehr Geld draus machst.
Ja, mir wurde ziemlich schnell bewusst, dass wenn eine Nachfrage besteht, dass man die Produkte, die man einkauft, letztlich immer los wird. Mhm. Es passiert fast nie, dass man auf einer Ware sitzen bleibt und man die gar nicht verkauft bekommt. Mhm. Natürlich, manchmal braucht man ein paar Wochen länger, manchmal dauert es vielleicht auch 3 oder 4 Monate. Mhm. Aber wenn eine Nachfrage besteht, und die können wir bei Amazon einsehen, dann verkauft sich das auch mit der Zeit. Von daher hatte ich nie die große Angst, dass ich Sachen irgendwann wegschmeißen muss.
Und wie krass ist es dann mit dem Preiskampf, wenn du es gelistet hast? Hast du da ein Tool für oder guckst du selber jeden Tag?
Nee, selber gucken jeden Tag mache ich nicht mehr. Ich habe da ganz klassisch einen Repricer für. Das hat aber auch der Großteil, das ist ja kein Geheimnis. Es ist schon so, dass wenn man vor 5 Jahren mit diesem Geschäftsmodell angefangen hat, dass die Konkurrenz deutlich, deutlich geringer ist. Da war man vielleicht mit 2, 3 anderen Sellern auf einem Listing, hat sich die Verkäufe geteilt und hatte eine ziemlich gute Zeit. Das hat sich vor allem in den letzten 2 Jahren deutlich geändert, teils auch massiv geändert, so ehrlich muss man schon sein. Viele Leute sind dazugekommen durch YouTube, aus dem Sneaker-Bereich auch, aber viele auch aus dem Private-Label-Bereich, die sagen, das hat nicht ganz so gut vielleicht bei mir geklappt, Private Label, oder ich möchte das zusätzlich dazu aufbauen, die dann reinschnuppern und merken, das Ganze geht deutlich schneller darüber, Umsätze zu generieren, und die dann sagen, ich probiere das mal aus. Dementsprechend ist der Preiskampf natürlich auch immer stärker, das ist so. Und dementsprechend muss man sich dann auf Produkte fokussieren, wo die Nachfrage relativ hoch ist, vielleicht auch ins Ausland verkaufen oder nicht so viel Konkurrenz ist. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten und Wege, um auch noch 2024 damit gute Umsätze machen zu können.
Und kannst du was sagen zu deiner Umsatzentwicklung?
Ja, also ich gehe da ganz transparent mit um. Schön. Das teile ich auch auf meinem Instagram-Kanal, ecommark-fba, falls jemand da mal reinschauen will. Da schlüssel ich ganz genau auf, was ich ab Monat 1 an Umsatz gemacht habe und auch den Gewinn dazu. In den ersten Monaten waren es so direkt zwischen 20.000 bis 50.000. Und dann Mitte letzten Jahres sind es dann ja 6-stellige Beträge geworden, monatlich. Und seit 1.1. dieses Jahr bis zum heutigen Tag, also 3 Monate, bin ich so bei insgesamt 530.000 Euro Umsatz. Also jeden Monat so zwischen 150.000 bis 200.000 Euro Umsatz.
Stark.
Genau. Und Ziel für dieses Jahr sind 3 Millionen Umsatz. Ob es natürlich klappen wird, steht in den Sternen. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes dahingehend.
Und in der Nische, schaltest du da überhaupt PPC-Werbung?
Nein, gar nicht.
Cool, krass. Das ist auch was, das ist halt für, können sich wahrscheinlich viele Händler nicht vorstellen, die hier zuhören, dass man große Umsätze machen kann, ohne überhaupt PPC-Werbung zu schalten, aber
das geht absolut. Ich kenne auch fast niemanden, also ich kenne niemanden, der auch mal PPC-Werbung geschaltet hat. Vielleicht so ganz kleine Penny-Ads, wo man vielleicht 1-2 Euro mal investiert, aber das ist die absolute Ausnahme.
Und jetzt hast du jetzt wahrscheinlich dann auch mehr Kapital zur Verfügung, um solche Posten zu kaufen. Wie hat sich jetzt deine Beschaffung verändert? Machst du immer noch Idealo oder gehst du auch andere Wege?
Genau, also das Kapital hat sich schon massiv geändert in den 1,5 Jahren. Ich habe bis zum heutigen Tag so gut wie gar nichts rausgezogen. Hier und da vielleicht mal ein paar 100 Euro fürs alltägliche Leben. Aber ansonsten habe ich alles drin gelassen, um möglichst schnell zu wachsen. Und naja, wenn man mehr Kapital zur Verfügung hat, steigen natürlich auch die Einkaufspreise, das Einkaufsvolumen. So dass ich seit einem Dreivierteljahr viel Handelsware aus dem Großhandel einkaufe, denn dort ist es viel leichter, Bestellungen für 10, 20 oder auch 50.000 Euro aufzugeben, so dass es ein bisschen von Idealo weggegangen ist. Viele wissen gar nicht, dass man sogar von Amazon gute Angebote finden kann. Also ich kann bei Amazon Spanien oder Italien einen Braunrasierer einkaufen für 100 Euro und ich verkaufe den in Deutschland für 170 weiter. Das funktioniert. Also es ist nicht nur Idealo, es ist vielleicht auch Amazon selber, sodass sich da die Wege verändern. Aber letztendlich nimmt man sich von allen Kategorien so das Beste mit. Also ich mache heute immer noch Idealo, aber genauso Amazon oder auch Großhandel.
Und den Großhandel, wie findest du den?
Den finde ich super, aber ich glaube, deine Frage zielt eher darauf ab, wie ich da an gute Angebote komme, oder?
Genau, wie kommst du da an Kontakte? Weil Großhändler gibt es ja wie Sand am Meer.
Genau.
Wie kommst du da an die, die wirklich gute Kurse für dich haben?
Genau, also das ist also die große Kunst, wie man letztendlich gute Großhändler findet. Denn ein Großhändler, der einem irgendein Produkt liefert, den findet man eigentlich immer. Wichtig ist nur, Großhändler zu finden mit guten Preisen. Das kann man über ganz klassische Wege machen, über Google. Man fragt in seinem Bekanntenumfeld vielleicht nach. Viele Leute arbeiten ja auch bei Großhändlern, als Key Account Manager zum Beispiel. Man kann auf Messen gehen, man kann sich vorab bei den Messen das Ausstellerverzeichnis angucken, sodass man darüber schon mal an Kontakte kommt, um seine ersten Bestellungen zu tätigen.
Und sind die alle aus Deutschland oder sind die Großhändler auch aus dem Ausland?
Das ist ein Mix. Also ich arbeite momentan so mit 10 bis 15 Großhändlern zusammen. Mhm. Die kommen teilweise aus Deutschland, sozusagen die Hälfte, aber auch aus dem Ausland, aus Polen. In Polen gibt es sehr gute Großhändler, ebenso in Tschechien, aber auch aus Großbritannien. Auch trotz des Brexits funktioniert es immer noch super, von dort Ware zu importieren, sofern man weiß, wie es geht und sich mit den Zollgebühren vertraut macht. Also prinzipiell eigentlich aus ganz Europa.
Wie lagerst du das Ganze?
Also da gibt es zwei Wege. Ich unterscheide bei mir zwischen diesem ganz klassischen Deal, Online-Arbitrage-Geschäft mit von Mediamarkt kaufen, kleine Einheiten. Die ganzen Sachen schicke ich in ein sogenanntes Prep-Center oder Fulfillment-Center. Die Ware kommt an, ich klebe eine Etikette drauf, es geht zu Amazon und fertig. Da sehe ich die Produkte mittlerweile gar nicht mehr. Anfangs habe ich es aber alles selber gemacht. Und die andere Geschichte mit Großhandel, da kommen eher Paletten.
Oder kannst du an der Stelle erklären, was das Prep Center genau für dich macht?
Ja, also die nehmen die Ware an, da kommen die Pakete hin, die packen das aus, zählen, ob die Stückzahl passt, ich habe 10 Tastaturen bestellt, ob auch wirklich 10 Tastaturen angekommen sind. Dann kleben die da das SKU-Label drauf, generieren automatisch ein FBA-Label für den Versand, sodass es automatisch ins Amazon-Lager geht. Also die übernehmen den ganzen Transport und die Logistik.
Und also du lässt immer deine eigene FNSKU draufdrucken, du arbeitest dann nicht mit gemischten Lagerbestand?
Nee, es ist ganz wichtig, seine eigene SKU zu benutzen. Sonst hat man auf kurz oder lang immer Probleme mit Amazon. Daher immer die eigene SKU benutzen, das ist ganz wichtig.
Gut.
Ja. Und die andere Geschichte, wenn aus dem Großhandel Ware ankommt, das sind ja meistens Paletten oder große Pakete, da braucht man natürlich Platz. Und vor allem, wenn man in einer Mietwohnung lebt, im ersten oder im vierten Stock, das lässt sich nicht mehr umsetzen. Die Nachbarn sind auch nicht glücklich darüber.
Ja.
Auf kurz oder lang braucht man dann eigentlich ein eigenes Lager. Da reicht auch schon eine Garage von 10 Quadratmetern oder irgendein Keller, irgendwas, wo man die Ware zumindest vernünftig annehmen kann und lagern kann. So lange lagern, bis die zu Amazon rausgeht. Also auch da Etiketten draufkleben, in einen großen Karton packen, den bis 23 Kilo maximal voll machen. Und dann nimmt DHL diese Kartons ganz normal wieder mit.
Und hast du einen Hubwagen oder packst du die Paletten dann per Hand ab, wenn die kommen?
Hubwagen habe ich noch nicht. Sollte ich mal machen. Teilweise wäre das ganz hilfreich gewesen. Bislang läuft es aber so ab, die Spedition hat einen eigenen Hubwagen dabei, schiebt es direkt ins Lager rein und dann verpackt man das in kleinere Pakete.
Ja, das kann ich. Also jeder, der es irgendwie nicht gerade schon riesig verkauft, sondern vielleicht gerade in den Anfängen ist, den kann ich nur empfehlen, es mal zumindest, wenn sie es anbietet, auszuprobieren, zu Hause zu lagern, einfach um die Erfahrung zu sammeln. Also ich kenne auch noch die Zeiten, wo am Privathaus UPS, DHL und DPD am gleichen Tag halten und Spedition kommt und denkt dann, man hat eine Laderampe irgendwo.
Genau. Also so schlimm ist es zum Glück nicht mehr bei mir. So ähnlich sah es das erste Dreivierteljahr aus bei mir.
Glaube ich.
Hat täglich DHL geklingelt. Mittlerweile habe ich eine eigene kleine Garage, die auch direkt in der Nähe ist. Und selbst
sechsstellige. Ah, die hast du extra dafür angemietet.
Ja, ja, genau, richtig.
Okay.
Das passt perfekt. Die ist 300 Meter von mir entfernt. Mhm. Ich kriege einen Anruf, wenn die Spedition kommt, dann gehe ich schnell rüber. Mhm. Und selbst um sechsstellige Umsätze zu machen, reicht so eine Garage erstmal. Krass. Also man muss nicht direkt ein 100 Quadratmeter Lager oder 200 Quadratmeter Lager für 2000 Euro anmieten. In manchen
Städten. Was zahlst du für die Garage?
Sehr teuer. Da zahle ich 80 Euro für.
Cool. Mhm.
Sondern es reicht am Anfang, wenn man es gut und vernünftig plant, auch ein sehr, sehr kleines Lager. Denn in so eine Garage passen 2-3 Paletten rein. Mhm. Man die direkt abarbeitet, vielleicht auch einen Minijobber hat oder Aushilfskräfte. Mhm. Dann sind die einen Tag später wieder weg und es ist Platz für neue Paletten da.
Denkst du, dass du dort, also du hast ja dein Ziel, auf 3 Millionen Umsatz zu kommen, denkst du, dass du noch für die nächsten paar Jahre da Potenzial hast oder im Handel mit Handelsprodukten oder überlegst du auch mal eigene Produkte zu starten?
Also das Potenzial, diese 3 Millionen mit Handelsware in Verbindung oder auch komplett ohne Online-Arbitrage-Deals zu schaffen, das ist absolut möglich, im Bereich des Möglichen, sofern man natürlich die Infrastruktur dazu hat und natürlich der allerwichtigste Punkt genügend Eigenkapital und Cashflow hat, denn ohne Kapital kann man keine Ware einkaufen. Das ist leider so, außer man besorgt hier natürlich Fremdkapital. Aber ich bin ein großer Fan davon, immer sich verschiedene Bereiche und Einkommensquellen aufzubauen. Mhm. Vor allem, wenn man das Ganze ja hauptberuflich macht und darauf angewiesen ist, dass man jeden Monat Gewinne macht. Und daher baue ich mir seit einigen Monaten auch zusätzlich zum Handelsgeschäft eine Private-Label-Marke auf. Weshalb wir uns dann ja auch in Berlin beim AMD Hacking Event getroffen haben.
Super. Ich erinnere mich an eine E-Mail, die kam von einem Interessenten für meinen Amazon-Kurs und der war offenbar, wie man hört, relativ neu da drin und hat mich gefragt, ob es möglich ist, bis zum Ende des Jahres, ich glaube, die kam so im März oder so, bis zum Ende des Jahres 10.000 Euro netto zu haben, um davon leben zu können. Und jetzt höre ich dich, ne, jemand, der schon seit 1,5 Jahren dabei ist, ne, und sagt, ich reinvestiere, ich will wachsen. Und ich glaube, das ist halt der größte Unterschied, den Leute haben, die noch keinen Handschlag gemacht haben in Amazon-Handel, in Online-Handel und dann nur denken, wann gibt's Geld für mich? Und die Leute, die es tatsächlich machen und sehen, wenn ich reinvestiere, kann ich wachsen. Wie schnell kam denn bei dir die Erkenntnis, dass du möglichst alles reinvestieren willst?
Die Erkenntnis, die war an sich da seit Tag 1. Dass man schneller wachsen kann und vor allem noch viel wichtiger als bei Private Label, dass man genug Geld zum Einkauf hat, das ist da noch viel präsenter, sodass mir das von Anfang an relativ klar war. Dass man dann natürlich tatsächlich dann das Wachstum merkt, das passiert nicht von einem auf den anderen Monat. Das hat bei mir das ganz langsam losgegangen. Im ersten Monat waren es 20, 30.000 Umsatz, dann waren es im nächsten 33, dann 35, dann 40. Also es waren relativ überschaubare Steigerungen. Und das hat schon dann ein halbes Jahr gedauert. Und irgendwann setzt dann ja natürlich ein gewisses exponentielles Wachstum ein, wenn man die Gewinne immer drin lässt, sich nichts rauszieht und dementsprechend steigern dann auch die Umsätze.
Und in welche gibt es da Nischen, wo du sagst, da weiß ich, das lohnt sich immer oder guckst du da relativ querbeet?
Prinzipiell sage ich, ich kaufe alles ein, womit ich Geld machen kann, sofern die Produkte sich verkaufen. Die können sich manchmal auch nur 10-mal im Monat verkaufen. Es kommt dann natürlich darauf an, wie viel Konkurrenz drauf ist. Aber ganz wichtig ist, dass die Produkte, dass man die überhaupt verkaufen kann. Dass die Produkte gute Bewertungen haben. Also ich kaufe nichts unter 4,0 Sterne ein. Vielleicht mache ich manchmal eine Ausnahme, dass ich 3,9 oder 3,8 Sterne noch habe. Aber ich versuche schon sehr darauf zu achten, dass ich Qualität habe. Denn Retouren ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt in meinem Geschäft. Ich denke, noch wichtiger als im Private-Label-Geschäft, glaube ich zumindest. Das sind so die zwei Hauptkriterien. Aber ansonsten hat man natürlich schon seine Lieblingsnischen, die immer gut gehen. Das sind ja Consumer Electronics, Das sind FMCG-Güter, also schnell drehende Ware, die man immer wieder braucht. Mhm. Zahnbürsten von Oral-B, diese Aufsteckköpfe oder Haarshampoo oder Gesichtscremes, also Beauty, Elektronik. Das sind so natürlich zwei ganz große Nischen, die, denke ich, bei sehr, sehr vielen Leuten sehr beliebt sind.
Hast du da irgendwo Produkte, die ein Haltbarkeitsdatum haben?
Also streng genommen haben Kosmetikprodukte ja auch ein Haltbarkeitsdatum. Mhm. Das ist allerdings deutlich geringer als jetzt bei Lebensmitteln. Also bei Lebensmitteln hat man ja teilweise 3 Monate Haltbarkeit, 6 Monate oder 1 Jahr, vielleicht noch mal 2 Jahre. Lebensmittel mache ich gar nicht. Mhm. Aber bei Kosmetik ist das Haltbarkeitsdatum meist deutlich länger. Also mit, dass Produkte abgelaufen sind, da hatte ich bislang noch keine Probleme mit.
Okay. So bei Pflegeprodukten ist ja auch so Innovation jetzt nicht so ein Riesenthema. Bei Elektronik schon, wenn du jetzt einen Drucker kaufst, und da ist jetzt gerade schon ein neues Nachfolgermodell rausgekommen. Mhm. Ist das was, worauf du achtest?
Teilweise schon. Klar, das ist kein Geheimnis. Dann sinken die Sales auch, dann sinkt die Nachfrage. Mhm. Aber es gibt genug Leute, die sagen, das Modell hat mir so gut gefallen. Das können übrigens auch Firmen sein. Die bezahlen auch gerne mehr, um das alte Modell zu kriegen.
Aha, ja.
Sodass die Leute sich trotzdem das alte Modell kaufen. Denn nur weil eine neue Version rauskommt oder ein neues Modell, heißt es nicht immer, dass das dann tatsächlich auch besser ist. Mhm. Und weil Menschen Gewohnheitstiere sind, sagen die oftmals, ich nehme das gleiche nochmal, was ich vor 5 Jahren hatte, sodass ich das dann trotzdem immer noch in einem gewissen Rahmen verkaufen kann.
Hast du schon mal Nadeldrucker verkauft?
Nadeldrucker?
So, glaube ich, so eine typische Sache, wo Unternehmen so Uralttechnik kaufen, weil die Software halt dafür...
Nee, Nadeldrucker habe ich noch nicht verkauft.
Okay.
Aber wenn wir schon bei Drucker sind, das war mal ganz verrückt. Es war irgend so ein HP-Drucker, UVP-Preis 70 Euro, kein besonderes Ding. Das kaufen sich ganz viele Privatleute. Den habe ich irgendwann mal fürs Doppelte eingekauft, von der UVP, also 130 Euro ungefähr, und dann für 280 Euro verkauft. Mhm. Einen ganz normalen Drucker, den man sonst hinterhergeschmissen bekommt. Mhm. Also auch sowas ist möglich.
Cool. Nutzt du in der Nische auch Helium-10-Software?
Ja, also man benutzt in meinem Geschäft mehrere Softwares. Mhm. Die Hauptsoftware, die man immer braucht, das ist eigentlich sowas wie Seller AMP, auch abgekürzt SAS, S-A-S oder Buybot Pro. Damit kann man ganz schnell gucken, lohnt es sich, ein Produkt zu verkaufen, kann man sich ganz schnell die Marge ausrechnen oder den Return of Invest. Sieht man auch noch ganz viele andere Dinge drüber. Aber Helium 10 nutze ich auch, weil es einfach das Maß der Dinge ist, um die Nachfrage einzuschätzen. Helium ist meiner Meinung nach das genaueste Programm, um sich die Sales anzeigen zu lassen. Mhm. Alle anderen Sachen, die Helium hat, Keyword-Recherche, irgendwas zu Werbung oder alle anderen Sachen, braucht man dafür nicht. Die benutze ich eigentlich gar nicht.
Ja, klar. Du nutzt ja die vorhandenen Listings, was ja schon wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied ist zu Private Label. Und in Sachen Private Label, bist du gerade am Planen, damit zu starten oder hast du schon ein eigenes Produkt?
Ich habe schon ganz streng genommen 2 eigene Produkte. Die sind noch nicht live. Das eine ist jetzt in der Fertigung. Da haben wir schon die Anzahlung getätigt. Und bei dem anderen Produkt, da bin ich diese Woche vorm Abschluss. Das PO-Agreement wurde schon rübergeschickt und unterzeichnet. Jetzt geht's eigentlich, vielleicht tätige ich morgen oder übermorgen schon die Anzahlung. Aber auch da probiere ich größer zu denken oder so ein bisschen was anders zu machen als der klassische Private Label Seller. Mhm. Ich habe mich auf Produkte fokussiert, die relativ groß sind, ein bisschen teurer auch im Einkauf, die dann letztendlich auch FBM versendet werden. Mhm. Da probiere ich möglichst schnell zu wachsen, sodass man nicht wie viele andere so ein ganz normales, klassisches Produkt rausbringen, das kostet im Einkauf 3 Euro auf Alibaba, wird für 20, 30 Euro weiterverkauft. Und da ist die Konkurrenz natürlich am höchsten, weil die Einstiegshürden am geringsten sind. Mhm. Und von der Bestellung, die ich hoffentlich diese Woche noch aufgebe, da reden wir dann schon von höheren Einkaufssummen, zumindest für mich höhere, von insgesamt 50.000 bis 60.000 Euro Einkaufsvolumen. Ja.
Wo siehst du die größten Unterschiede bei Handelsware und Private Label für dich?
Die Zeit, bis man Umsätze generiert, ist komplett unterschiedlich.
Ja.
Also an den Hörer gerichtet, wenn du das hier gerade hörst, wenn du sagst, du willst mit Amazon anfangen, du kannst theoretisch in 4 Wochen, vielleicht auch schon in einer Woche, wenn du einen bestehenden Amazon-Seller-Account hast, deine ersten Umsätze machen. Mit Online-Arbitrage oder mit Großhandel. Wenn man natürlich schnell und gut ist, sonst dauert es vielleicht auch 1 bis 2 Monate. Und bei Private Label, da hat man ja teilweise eine Sourcing-Zeit, bis das Produkt dann hier ist und alles erledigt ist. Da können ja schnell mal 12 Monate vergehen oder auch 18 Monate. Das ist, denke ich, so der größte Unterschied.
Genau, und ab irgendeinem Punkt hast du halt bei Private Label dann die Möglichkeit, einfach nachzubestellen. Das ist natürlich das, was dann sehr, sehr schön macht.
Also es hat so seine Vor- und Nachteile beider Geschäfte. Ich denke, die Margen sind auch höher beim Private Label, absolut. Und wenn man es erstmal ins Laufen bekommen hat, dann läuft es.
Ja, hey, es war ein sehr spannender Eindruck in Handelsware auf Amazon. Also ich fand ich sehr interessant, wie es heute noch funktioniert, es immer noch so viele Parallelen gibt, wie zu der Zeit, wo ich damit Erfahrungen gesammelt habe. Hast du vielleicht zum Schluss noch so einen Tipp für unsere Zuhörer, wo du sagst, hey, da habe ich mal, bin ich mal auf was gekommen, hätte ich das vorher gewusst? Oder also andere Erfahrung, die du teilen kannst.
Mein Tipp, wenn man heute im Jahr 2024 noch mit Online-Arbitrage oder Großhandel anfangen will, man muss sich auf jeden Fall irgendwie abgrenzen zu den bestehenden Sellern. Denn die bestehenden Seller, die haben meistens im Durchschnitt, das sind ganz normale Leute, die das neben der Arbeit nebenher machen, die haben 10.000 Euro Eigenkapital, sind happy, wenn sie 1.000, 2.000, 3.000 Euro Gewinn damit im Monat machen, zusätzlich zu ihrem Hauptjob. Davon gibt es mittlerweile so viele, dass die Preise natürlich extrem nach unten korrigiert werden. Also die sind stark unter Preisdruck. Sprich, überleg dir am besten, ob du irgendwas anders machen kannst. Das kann auch mit Gebrauchtware auf Amazon sein. Da ist das Angebot deutlich geringer. Überleg dir irgendeine Sache, die du anders machen kannst, um dich von der Konkurrenz abzusetzen. Dann hast du deutlich höhere Chancen, neben der bestehenden Konkurrenz Erfolge zu sammeln.
Zum Schluss fällt mir doch noch eine Frage ein, die ich vorhin schon, aber ich höre immer zu und dann höre ich was Spannendes und dann frage ich was ganz anderes. Aber Thema Freischalten, ich glaube, das ist noch gerade in deiner Nische ein sehr wichtiges Thema. Lass uns vielleicht das auch noch kurz behandeln. Hast du schon mal irgendein Produkt gehabt, was du nicht freischalten konntest?
Ja, das kommt leider immer mal wieder vor. Mhm. Vielleicht alle 1, 2, 3 Monate. Mhm. Im Idealfall kauft man das dann natürlich gar nicht, aber meistens ist es so, man kauft ein Produkt, weil es nur zeitlich begrenzt verfügbar ist und man ist sich zwar ziemlich sicher zu 95%, dass man die Freischaltung bekommt, aber diese 5% gibt es natürlich trotzdem auch. Dann muss man es andersweitig verkaufen, entweder B2B weiter an andere Händler, die eine Freischaltung besitzen.
Wie findest du die?
Entweder über ein eigenes Netzwerk, was man sich mit der Zeit aufgebaut hat. Es gibt aber viele Discord-Gruppen auch, wo man reinposten kann. Mhm. Und das funktioniert auch ganz gut. Und ansonsten verkauft man es auf eBay, vielleicht auf Kaufland, Otto, wenn man da verkauft. Mhm. Ja. Aber das ist schon die Ausnahme, dass man keine Freischaltung bekommt. Ja. Sofern man natürlich vernünftige Einkaufsrechnungen vorzeigen kann.
Cool. Hast du im Kopf, wo es in den letzten Malen dann tatsächlich gehakt hat? Bei was für einem Produkt?
Also schwierig war eine Gardena-Freischaltung zu kriegen. Da hat's
echt, Gardena?
Ja,
das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Weil bei mir erst im 4. Anlauf funktioniert zum Glück.
Aha.
Was schwierig war, war die Marke Denon. Ich glaube, die kennen die allerwenigsten. Ich kenne sie auch nicht. Denon, die haben irgendwie so Radios, Lautsprecher. Genau, da habe ich keine für bekommen.
Interessant.
Und sonst natürlich so Premium-Marken manchmal, wo es einfach sehr schwierig ist, was zu bekommen. Mhm. Also man hat gar keine Chance, da kann man auch nicht so einreichen, natürlich für Apple, manchmal auch Bose oder JBL. Mhm. Aber manchmal, also bei Premium-Marken ist es schon schwieriger. Sei es jetzt teure Parfüms, sowas wie Versace vielleicht oder Hermes, aber auch nicht unmöglich. Es kommt dann immer darauf an, was für eine Rechnung man einreicht, wo man Produkte gekauft hat. oder auch, ob Amazon die Rechnung vom Großhändler akzeptiert oder nicht.
Was könnte sein, warum die so eine Rechnung nicht akzeptieren wollen?
Amazon sagt, uns fehlen Informationen auf der Rechnung. Vielleicht guckt, oftmals ist es auch Willkür einfach, dass der Amazon-Mitarbeiter in Indien nicht genau genug hinschaut, dass er vielleicht gestresst ist und dann einfach auf Ablehnen drückt, um schnell weiterzukommen. Also die Grundregel ist eigentlich, ich reiche dreimal eine Freischaltung ein. Wenn sie beim vierten oder fünften Mal abgelehnt wird, dann muss man sich überlegen, das Produkt andersweitig zu verkaufen. Andere Gründe sind, dass Amazon sagt, die Website oder der Händler, wo du es gekauft hast, der ist nicht seriös, da können wir die Lieferkette nicht nachvollziehen, sodass wir vorsichtshalber das Ganze erstmal ablehnen.
Ja, hey, also danke, dass du hier reingekommen bist und deine Erfahrungen mal mit uns geteilt hast. Ich finde es auch spannend, du bist gerade in der Situation, wo du eben noch Private Label starten willst.
Ja.
Vielleicht schaffen wir es mal, dich nächstes Jahr wieder hier reinzuholen und hören mal, wie sich das Ganze bei dir entwickelt hat. Wäre sicher auch sehr spannend.
Ja, also ich hoffe auch ganz fest, dass das klappt mit Private Label. Mhm. Das ist von der Komplexität oftmals deutlich schwieriger. Sofern man natürlich aus einem anderen Bereich kommt. Ich hatte bislang keine Berührungspunkte damit, aber ich glaube ganz fest daran, dass das klappt. Und ja, in einem oder zwei Jahren wirst du es dann hoffentlich erfahren.
Hey, dann allen Zuhörern an der Stelle noch danke fürs Anhören. Ich hoffe, ihr fand die Episode auch wieder mal spannend. Wenn du noch nicht folgst, mach es jetzt. Klick auf Folgen, Abonnieren, Subscriben in deiner Podcast-App und du verpasst auch keine weitere Episode. Willst du vielleicht nochmal deinen Instagram-Account nennen?
Ja, sehr gerne. Danke dir dafür. Also e-com wie E-Commerce und dann mark_FBA. E-com mark_FBA.
Schön, da kann man auch deine Entwicklung weiterverfolgen.
Ja, da ist alles transparent aufgeschlüsselt. Wenn Fragen bestehen, man kann mich immer gerne anschreiben. Da bin ich kein unnahbarer Kontakt. Und ja, antworte da gerne auf Nachrichten, tausche mich auch gerne aus. Und wenn du mir folgst, freue ich mich natürlich auch.
Also, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine großartige Woche und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.